Die Sehnsucht nach einer unbefleckten Vergangenheit ist ganz wichtig, also nach einer irgendwie stolzen, sauberen Nationalidentität. Und wenn die nicht gegeben ist, dann muss die eben künstlich erzählt werden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschichte ist Gegenwart, dem History and Politics Podcast der Körber Stiftung. Mein Name ist Katja Fausser. Ich arbeite hier in unserem Bereich Geschichte und Politik. Und ich freue mich sehr über Ihr Interesse an unserem Podcast, in dem wir ja regelmäßig fragen, wie die Geschichte eigentlich unsere Gegenwart prägt. Und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, das nicht nur eine große gesellschaftliche Bedeutung hat, sondern auch, das sage ich ganz ehrlich, eine große Herausforderung darstellt für meine oder unsere Arbeit in der historisch-politischen Bildung. Das Bundesamt für Verfassungsschutz schreibt 2024 in seiner Broschüre Rechtsextremismus, Gefahren digitaler Agitation und Radikalisierung noch einmal, wie das Internet richtig sozusagen als Motor für rechtsextremistische Mobilisierung funktioniert. Und in dem Bericht ist auch nochmal eindeutig gesagt, dass es eben bei so Meinungsmanipulation gar nicht immer die plakativen Aussagen sind oder eindeutige Symbolik, sondern dass es eben im Gegenteil häufig auch sehr subtil geschieht. Und dabei spielt eben die Geschichte häufig eine wichtige Rolle. Das war sozusagen die Einleitung, denn in diesem Podcast schauen wir uns anhand von einigen Beispielen solche hochproblematischen Umdeutungen von Geschichte von ganz rechts außen einmal an. Woran erkennt man Geschichtsrevisionismus? Welche Strategien liegen dahinter? Warum ist das eigentlich ein Problem und für wen? Für die Geschichtswissenschaft oder für Menschen, die in Museen arbeiten oder eben auch vielleicht für die Demokratie als solche? Und warum scheinen denn gerade in dieser Zeit solche revisionistischen Positionen in Deutschland eigentlich auf etwas oder besonders fruchtbaren Boden zu fallen? Für ganz ähnliche Fragen haben wir heute fachkundige Unterstützung von dem Historiker und freien Publizisten Volker Weiß, der heute bei mir hier im Podcaststudio der Körber Stiftung sitzt. Herzlich willkommen, Herr Weiß.
Guten Tag.
Am Anfang die ganz kurze Frage: Sind Sie eigentlich heute schon online gewesen?
Ja.
Wo waren Sie unterwegs?
Das ist so der Standard-Medienkonsum, einmal den Nachrichtenüberblick und kurzer Blick auf Social Media, wobei der bei mir relativ gering ausfällt, der Anteil.
Und gleichzeitig haben Sie ja doch sehr viel Zeit auch auf ganz speziellen Seiten des Internet lange verbracht, denn seit mehr als fast 20 Jahren forschen Sie sehr intensiv zu Geschichte und Gegenwart der extremen Rechten. Sie haben Literaturwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und Psychologie studiert, hier in Hamburg, haben schon bei Ihrer Promotion in Fachgeschichte sich mit ideologischen Vordenkern oder einem ideologischen Vordenker der NS-Bewegung und Ideologie beschäftigt. Bevor wir so richtig einsteigen, das ist ja doch ein großes Lebensthema von Ihnen geworden. Wie sind Sie da hingekommen?
Es war eigentlich nicht mein einziges Thema. Es ist jetzt nur den Zeitläuften geschuldet, dass eben dieser Bereich meiner Arbeit ja im Mittelpunkt steht. Also ich habe auch zum 19. Jahrhundert, frühen 19. Jahrhundert schon gearbeitet. Aber so im Laufe eines Forscherlebens kristallisiert sich dann raus, vor allem wenn man freischaffend ist, wie ich, so okay, womit komme ich weiter? Welche Bücher werden eigentlich gefragt? Und leider ist die Zeit so, dass dieser Bereich von mir, eben die extreme Rechte, gerade eine hohe Nachfrage hat.
Und für uns ist das ein Glück, dass Sie da in diesem Feld große Expertise gesammelt haben, von der wir heute sehr profitieren können. Es ist ja ganz normal, dass es große Auseinandersetzungen über Geschichte gibt, über die Interpretation von Geschichte. Wir haben mehrere große Historikerstreiks auch in der Wissenschaft in Deutschland gehabt. Das ist ja das normale Wissenschaftsbusiness. Und auch, dass jeder, der eine politische Zukunftsvision hat oder gesellschaftliche Veränderungen machen möchte, auch dort gibt es oft den Rekurs, sich auf die Geschichte zu beziehen, um nochmal ein Argument zu verstärken. Wir sprechen ja heute über Geschichtsrevisionismus. Was ist denn das genau? Weil das ist ja was anderes.
Ja, wie Sie es eben skizziert haben, also die Debatte, die Einordnung, die Deutung von Geschichte, das ist ja quasi das Tagesgeschäft in der Geschichtswissenschaft. Insofern wird da permanent eine Revision betrieben. Aber in dem Sinne, dass man schaut, welche Arbeiten, welche Forschungen liegen vor. Das kann sehr lange zurückgehen natürlich. Und gibt es neues Material? Und die Geschichtswissenschaft arbeitet ja hauptsächlich mit Quellen. Und dann kann natürlich eine Neuentdeckung von Quellen dann auch zu einem korrigierten oder veränderten Geschichtsbild führen. Das auf jeden Fall. Insofern ist die Revision alleine noch überhaupt kein Skandal. Es gibt jetzt aber eine Revision, die erstens methodisch unseriös ist und die auch klar eher politisch motiviert ist. Und da muss man dann durchaus drüber reden, vor allem wenn sie wirklich systematisch betrieben wird und auch mit breiteren gesellschaftlichen Auswirkungen.
Vor allem auch in dem Buch, nicht im jüngsten, sondern dem Buch, was Sie im letzten Jahr veröffentlicht haben, mit dem Titel Das Deutsche Demokratische Reich, wie die extreme rechte Geschichte und Demokratie zerstört. Spiegel-Bestseller von 2025. Dort gibt es unglaublich viele Beispiele, die Sie ausführen und die Sie in den Kontext setzen. Das werden wir in diesem Podcast nicht schaffen können. Vielleicht können wir am Anfang über zwei Dinge sprechen. Einmal die Frage, welche Geschichte der Vergangenheit ist es denn, die besonders vielleicht jetzt von der extremen Rechten angesprochen wird, um danach auch vielleicht mal an ein paar Beispielen zu sprechen, wie denn damit umgegangen wird.
Also das ist natürlich auf der einen Seite die Debatte über die nationalsozialistische Vergangenheit, aus dem einfachen Grund, weil das natürlich die schwere Hypothek ist, an der die extreme deutsche Rechte seit der Kriegsniederlage eigentlich seit 1945 zu tragen hat, weil sie damit, wenn man so will, aus der Geschichte gestellt wurde. Und da geht es um eine, übrigens überhaupt nicht die erste Neuaneignung gewissermaßen oder den wiederholten Versuch, mit dieser Geschichte irgendeinen Umgang zu finden, dass man weitermachen kann. Das ist das eine. Und das andere ist eher überraschend für alle, die sich an die Zeit vor 1989 erinnern, weil es eine merkwürdige, positive Aneignung der DDR-Geschichte gibt. Ich nenne das im Buch eine antikommunistische DDR-Nostalgie. Das ist insofern verwirrend, weil eigentlich bis zum Mauerfall, bis zur Umbruchszeit, die DDR und die Sowjetunion der klar ausgemachte Feind waren. Und wenn man heute die Darstellungen liest, wie die DDR gewesen sein soll, beziehungsweise welche Nachteile die heutige Gesellschaft im Vergleich zur DDR hätte, dann staunt man doch. Das ist ein merkwürdig positives Bild des ehemaligen Todfeindes, das dort aufgerichtet wird.
Haben Sie mal so ein ganz konkretes Beispiel?
Naja, die Gesellschaft wird eben als hochgradig geordnet erinnert. Einfaches Beispiel, wir hatten ja eben schon das Stichwort Social Media. Ich bekomme über meine Social Media Kanäle, weil mein Algorithmus eben meint, dass mich das interessiert, bekomme ich Unmengen an Bildern, historischen Bildern, mittlerweile auch viel künstlich generierte, muss man auch sagen, die Straßenszenen aus der DDR, sagen wir, in den 60er, 70er Jahren zeigen. Und die Bildunterschriften sind meistens sehr ähnlich, weil man erstens darauf hinweist, dass alle irgendwie sauber und ordentlich sind und die Kinder Hand in Hand in Zweierreihen gehen, dass die Uniform geachtet wird. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser DDR-Nostalgie, dass eben dieser militaristische Aspekt der Gesellschaft, der wird als sehr positiv oder als quasi begehrenswert geschildert. Aber vor allem, weil es eine weiße Gesellschaft gewesen wäre, was ja eigentlich nicht stimmt. Aber gut, das wird ihnen eben so dargestellt nach dem Motto, da kam keiner rein. Es kam auch keiner raus, aber es kam eben keiner rein. Und das ist dann, schauen wir uns heute die Agitation gegen Migration und Flucht an. Das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, eben eine geschlossene ethnische Gemeinschaft verbunden mit einem Ordnungsstaat. Alle anderen Bereiche der DDR, also das völlig andere ökonomische System, die Aufhebung von Eigentum an Produktionsmitteln, auch ein anderes Sozialsystem, das wird völlig unter den Tisch gekehrt. Also im Prinzip werden die autoritären Elemente abgeschnitten und für sich gesondert genommen. Und letztendlich das Bild, das da dahinter steht, ist eigentlich die Sehnsucht nach einem preußischen Ordnungsstaat.
Ich weiß gar nicht, ob das Ihr Lieblingsbeispiel ist, aber vielleicht können Sie auch nochmal mit Bezug auf den Nationalsozialismus sagen, wie die Geschichte ganz anders erzählt wird, als sie in der Wissenschaft oder vielleicht auch von Zeitzeugen erzählt worden ist. Wenn man nur an das Stichwort denkt oder auch die gezielte Provokation, dass Hitler ja eigentlich ein Linker war.
Da gibt es vielfältige Zugriffe und auch gerade von der rechten Seite. Also das eine Beispiel haben Sie genannt, dass der NS wird systematisch nach links geschoben. Das liegt daran, es gibt natürlich faktisch, gab es diese Elemente der Massenintegration und auch Elemente einer modernen, integrierenden Politik, die liefen dann unter dem Stichwort einer Volksgemeinschaft, die allerdings eher propagandistisch waren. Das ist auch das Interessante, dass diese Rede einer intakten deutschen Volksgemeinschaft, die sozialpolitisch progressiv gewesen sein soll, eher eine Fortsetzung der Nazi-Propaganda selbst ist, weil man möchte den Nationalsozialismus kontrafaktisch aus der eigenen Traditionslinie löschen und ihn noch besser der anderen Seite überantworten. Also wenn ich sage, die Nazis waren links, dann sage ich ja gleichzeitig, und das kommt dann häufig auch im nächsten Satz, ja, die Linken sind doch die Nazis. Das geht dann bis hin in Redebeiträgen von AfD-Politikern, die dann ihren beispielsweise sozialdemokratischen Opponenten dann den Nationalsozialismus plötzlich an die Backe kleben wollen. Das ist absurd, wenn man sich die realen Verhältnisse in der Geschichte anschaut, aber es funktioniert rhetorisch ganz hervorragend. Das ist das eine, es ist quasi die Entledigung durch ja, Übereignung des Erbes. Dann gibt es aber im Hintergrund das völlige Gegenteil davon, nämlich ein Kokettieren mit NS-Elementen. Gut, da sind natürlich entsprechende Passagen von Björn Höcke beispielsweise bekannt, aber nicht alleine Höcke. Also ein Blick in die Social-Media-Auftritte gerade dann auch an der Basis zeigt, dass da deutliche Begehrlichkeiten sind. Aber das kann man dann an einem ganz einfachen Beispiel nehmen. Auf dem Parteitag vor der letzten Bundestagswahl, auf dem Alice Weidel dann zur Kanzlerkandidatin gekürt wurde, dominierte plötzlich diese Parole Alice für Deutschland. Und das war eine phonetische Verschiebung der Parole, für die sich Björn Höcke vor Gericht verantworten musste, nämlich der alten SA-Parole Alles für Deutschland. So, und das ist so ein kokettes Spiel, das dann damit betrieben wird. Und dann gibt es auf der ähnlichen Ebene, ich sprach ja eben von diesen Bildfluten, gibt es in dem Bereich auch sehr häufig dann KI generiert, beispielsweise Wehrmachtssoldaten an der Ostfront. Also auch dieses Normalisieren, ja, das waren unsere Großväter, häufig auch ästhetisiert, heroisiert. Es gibt ein Segment, das ich wahrscheinlich selber gar nicht als politisch sehen möchte, aber hochpolitisch genutzt wird, das Reenactment. Segment. Gibt unglaublich viele Kurzfilme mittlerweile, die irgendwelche Gefechtsszenen nachspielen, die dann sehr detailgetreu mit Uniformen und Waffen, da merkt man auch so, was die Interessenlagen der Leute sind. Dann wird hier das Sturmgewehr 44 rangezoomt, das ist wichtig, weil es so modern war. Und natürlich ist der einfache Lanzer immer eine ehrliche Haut. Und das sind so die klassischen Erzählungen, die jetzt aber in diesem vor allem durch die erweiterten technischen Möglichkeiten sehr, sehr stark dominieren wieder. Und das geht natürlich noch über in einen anderen Bereich, und das ist eigentlich der eher ganz klassische Bereich des Geschichtsrevisionismus, nämlich die ewige Frage der Kriegsschuld und die Erzählung, dass entweder Deutschland jetzt gar nicht hauptverantwortlich war für den Zweiten Weltkrieg, lässt sich nochmal rückverlängern dann auf den Ersten Weltkrieg, oder sogar so weitgehend immer wieder anzudeuten, na, eigentlich haben wir die Falschen gewonnen. Und das dann aber eher dann mit Hinweis auf die Verbrechen der anderen Staaten. Also Deutschland, und das ist vielleicht die Quintessenz von all diesen revisionistischen Aneignungsversuchen, eigentlich ist Deutschland immer das Opfer der Geschichte. Und das soll so dargestellt werden, um dann aus dieser Opferposition die Wiedergeburt, dass diese Wiedergeburt eingeleitet werden soll, also aus den Niederungen dann wieder in die Höhe des Imperiums.
Also Gegenerzählungen, nicht faktisch, sondern eher als Mythen.
Historisch-fiktionale Gegenerzählungen hat das mein Kollege Gideon Bötsch mal ganz hervorragend auf den Punkt gebracht, ja.
Was ist denn die Rolle der Historikerinnen und Historiker, also all derer, die wissen, dass es komplex war, die Jahre, Jahrzehnte ihres Lebens sich mit genau dieser Erforschung der Frage, was war ja, was war wo, was war wann, wie, ganz differenziert beschäftigen. Jetzt gibt es die Möglichkeiten, vor allem auch die technischen Möglichkeiten, alles, was man möchte, einfach mal rauszuhauen. Welche Rolle sehen Sie da bei denen, die es wissen?
Also notwendig wäre natürlich eine Korrektur oder eben dann auch Einsprüche. Jetzt muss man leider von meinem Fach sagen, dass es sich jahrelang überhaupt nicht bewegt hat. Das kann man ganz banal erkennen an Projektgründungen, an Mittelvergaben. In der Regel, wenn wir jetzt den Bereich der extremen Rechten anschauen, diese gesamte Bearbeitung dieses Segments wurde überantwortet, entweder an die Gesellschaftswissenschaften, also die Soziologie war gefragt, die Pädagogik natürlich sehr stark, jetzt auch die Medienwissenschaften und natürlich die Politikwissenschaft, weil man aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen dann doch der Meinung war, das habe ja mit Geschichte nichts zu tun. Mein schlagendes Beispiel dafür ist die sehr begrüßenswerte und notwendige Gründung des Instituts für Rechtsextremismusforschung in Tübingen. Von den vier Lehrstühlen ist keiner für die Geschichtswissenschaft. Das kann man jetzt dem Institut nicht vorwerfen, sondern muss auch das Fach selber kritisch befragen. Also es waren sehr wenige Leute, die dieses Thema bis vor 10 Jahren ungefähr bearbeitet haben. Jetzt gibt es eine Konjunktur. Es gibt mittlerweile auch Organisationsversuche, Selbstorganisationsversuche von Historikerinnen und Historikern. Das ist alles super zu begrüßen, aber in der Bilanz kann man sagen, da lief jahrzehntelang sehr wenig und das war auch nicht sehr karrierefördernd.
Und gleichzeitig gibt es ja, und darüber werden wir auch sprechen, die Entscheidungsmöglichkeiten, die jeder von uns hat. Deshalb machen wir ja auch diesen Podcast, um ein bisschen zu sensibilisieren für Inhalte, die man wie auch immer vor der Nase hat. Aber vielleicht können wir einmal kurz noch vorher die Frage von Öffentlichkeit und Medien ansprechen. Wie sehen Sie das sozusagen, der Umgang von Medien mit diesen Narrativen, mit diesem Geschichtsrevisionismus? Was ist aus Ihrer Sicht hilfreich oder vielleicht auch kontraproduktiv?
Na gut, es gibt natürlich ein Problem im Medienbereich, dass die Universität jetzt weniger hat oder die Forschung weniger hat. Die Medien sind wesentlich stärker an spektakuläre Dynamiken gebunden. Also die Dinge verkaufen sich besser und wir reden über Wirtschaftsmodelle, wenn sie skandalös sind beispielsweise, also wenn sie irgendwie schrill sind, ja, wie jede Werbung. Und das ist natürlich genau der Punkt. Und da gibt es auf der einen Seite einen Vorteil. Man wird eher wahrgenommen und eher gehört. Und einen Nachteil. Man muss nämlich den dargebotenen Inhalt entsprechend auch aufbereiten. Ja, am besten in eine klare Erzählung mit szenischem Einstieg und so weiter. Die Wissenschaft im Gegenzug hat eher das Problem, dass sie als träge wahrgenommen wird und eben komplexere Strukturen aufarbeitet. Und glücklicherweise gibt es ja längst dann Versuche, Stichwort Public History, da ein Scharnier zu schaffen, also die Forschung auch in die Öffentlichkeit, noch stärker in die Öffentlichkeit zu bringen. So, und im medialen Bereich ist natürlich das Problem, es ist immer eine Gratwanderung, die mich auch selber betrifft. Berichte ich und mache ich vielleicht über den Bericht auch ein Phänomen erst bekannter, das ich ja eigentlich hier kritisieren möchte und das, von dem ich eigentlich gar nicht will, dass es bekannt wird. Das ist immer diese Gratwanderung. Und vor allem in dem Moment, wenn man einen Gegenstand der Berichterstattung hat, eine andere Seite, die das genau weiß und die das Spektakel und den Skandal in ihre Aktionen längst einkalkuliert hat. Und das sind ja alle. Also das sind die B-Promis im Dschungelcamp. Und das sind die spektakulären Umweltaktivisten, die sich von irgendeinem Schornstein abseilen. Ja, die wissen alle genau, wie Bilder funktionieren, dass jetzt etwas Neues her muss. Das ist alles schon gar nicht mehr neu, was ich hier als Beispiel bringe. Das kennen wir alles. Und dann kommen natürlich also schon seit einigen Jahren auch junge rechte Aktivistinnen und Aktivisten und sagen, ja, wir machen das jetzt auch, wir seilen uns auch irgendwo ab, besetzen irgendwas und. So, und jetzt ist die nächste Frage, wenn ich damit darüber auch berichte, wie berichte ich? Man hat teilweise dann auch deren Bildmaterial verwendet und das waren heroische Inszenierungen. Das heißt, im Bericht, selbst wenn er kritisch gemeint ist, laufe ich in Gefahr, die Selbstdarstellung noch zu reproduzieren und damit eigentlich die Propaganda zu unterstützen. Das ist eigentlich eine permanente Gratwanderung.
Und können Sie noch mal so ein paar der verschiedenen Strategien, die Sie bei den Akteuren aus der extrem rechten Szene sehen, nochmal aussprechen?
Gut, die Strategien sind sehr breit gestreut. Also es gibt auf der einen Seite die klassische Provokation. Die hat man übrigens auch durch ein genaues Studium der linken Medienguerilla sich angeeignet. Also das wird auch selber beschrieben. Man könnte sagen, man hat an der APO gelernt auch. Ne? Bis hin zum Situationismus, also einer entsprechend agierenden Kunstströmung, die immer auch auf Schock und Provokation gesetzt haben. Dann hatten wir vorhin nur ganz kurz, natürlich eine Adaption modernster Techniken. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Sie hatten ja vorhin den Verfassungsschutz zitiert. Dann schauen wir mal ein bisschen globaler. Die extreme Rechte und dann vor allem das Segment der Neonazis waren die mit frühesten Adopter des Internets. Aus verschiedenen Gründen, vor allem aus Sicherheitsgründen. Also die haben ihren Materialvertrieb, kaum war das da. Und da, also nehmen wir irgendwelche Musikangebote rechtsextremer Bands, sehr, sehr früh online gehabt. Die haben ihre Propaganda sehr früh online gestellt, weil es dann dezentraler war und auch schwerer zu verfolgen oder internationaler, weil man in den USA Dinge machen kann, die man in Deutschland nicht tun kann. Ja? Und das korrespondiert natürlich auch mit dem historischen Faschismus. Der war schlicht und ergreifend wirklich sehr gut darin, die modernsten Techniken sofort zu integrieren in die eigene Propaganda. Also dieses ewige Gerede vom Rückfall ins Mittelalter ist völliger Humbug. Der Faschismus war eher eine Hypermoderne und gerade in seinem technischen Vorgehen. Und das sehen wir heute eben auch. Also die Adaption modernster Technik gehört dort viel mehr dazu als bei anderen. Das kann man jeden Tag entdecken. Das Internet spielt eine ganz fatale Rolle in dieser Geschichte. Dann natürlich auch das Anspielen, Ansprechen bestimmter Bedürfnisse, also heroische, vor allem auch männliche Bedürfnisse. Also dieser Bereich, was man so als Maskulinismus bezeichnet, das ist ein großes Rekrutierungsfeld auf jeden Fall. Die Sehnsucht nach einer unbefleckten Vergangenheit ist ganz wichtig, also nach einer irgendwie stolzen, sauberen Nationalidentität. Und wenn die nicht gegeben ist, dann muss die eben künstlich erzählt werden. Das finden wir übrigens in allen Strömungen. Also das zeichnet MAGA in den USA letztendlich genauso aus, wie auch den russischen Nationalismus, der sich ja sogar weigert, wohl er es hätte tun können, interessanterweise, aber die Weigerung, eine Aufarbeitung der sowjetischen Geschichte ist ja schon auffällig. Er hätte es tun können in Abgrenzung, aber die russische Seite hat sich letztendlich dafür entschieden, die sowjetische Geschichte in die große Erzählung des heiligen russischen Imperiums zu reintegrieren, was ja auch ein interessanter Ansatz für eine Geschichtspolitik letztendlich ist. Ja, also es geht eben immer darum, eine saubere Antafel, wie es auch in der Propaganda selber beschrieben wird, zu schaffen und mit einer Vergangenheit, die völlig glorifiziert wird, dann eine zu erstrebende Zukunft irgendwie aufzurichten. Ja? Und die Nostalgie lebt davon, eine Vergangenheit zu appellieren, die es so nie gegeben hat. Und aus dieser Vergangenheit, die es nie gegeben hat, soll eine Zukunft werden. Make Germany great again und so weiter.
Es werden emotionale Angebote gemacht.
Beides.
Oder habe ich Sie da eben falsch verstanden?
Nein. Das sind ja alle, wir reden ja über alle möglichen Ebenen, die hier eine Rolle spielen, die auch angespielt werden. Das Faktische ist natürlich sehr wichtig. Also die Frage, welche Bedeutung der Sozialismusbegriff beispielsweise hatte in den 20er Jahren, als die NSDAP sich so genannt hat, nationalsozialistisch. Das geht natürlich in den Bereich, da geht es um Kenntnisse. So, da muss man gucken, wer hat denn wie diesen Begriff verwendet. Und wenn man das ordentlich nacharbeitet, kann man sehen, oh, okay, das war in der Zeit überhaupt nicht mehr nur ein linkes Monopol. Im Gegenteil, die Rechte hat den ganz, ganz stark verwendet. Bis hin zu Oswald Spengler beispielsweise. So, das wäre das Faktische oder einfach zu widersprechen an bestimmten Punkten. Gab ja vor vielen Jahren schon, das ist auch eine Wiederholungstäterin in dem Bereich, also Erika Steinbach, so immer mit der These, dass ja diese alte Präventivkriegsthese, dass Deutschland sich im Zweiten Weltkrieg ja eigentlich auch nur verteidigt hätte, die andere Seite schon früher mobilisiert und so weiter. Häufig wird dann interessanterweise auch von russischer Seite mittlerweile Polen als Hauptaggressor dargestellt. Also diese Punkte sind da, dass das eine das andere ist, wie sagen Sie völlig richtig, die emotionale Ebene. Da werden bestimmte Bedürfnisse abgegriffen. Da ist die Frage, wie kann man denn dafür sorgen, dass die gar nicht da sind? Also warum ist eigentlich dieses heroische Bedürfnis da? Und ich denke, da ist die gesamte Gesellschaft letztendlich gefragt. Und da ist aber natürlich die Wissenschaft immer im Nachteil, weil ich muss dann komplexe Sachverhalte referieren und der andere hat dann einen emotionalen Punkt, kann das komplexe Referat damit aushebeln. Und die Gegenmobilisierung von Gefühlen ist sehr gefährlich. Da halte ich wenig von. Also es gibt ja immer die Rede, dann brauchen wir einen demokratischen Populismus oder ähnliches. Schönes Beispiel: in Hamburg wurde ja vor Jahrzehnten eine Boulevardzeitung, die gibt es praktisch nicht mehr, die Morgenpost, gegründet mit dem Argument, man bräuchte quasi eine sozialdemokratische Bild. Ja, also so aber letztendlich, so unterschiedlich wurden sie dann nicht. Also das Spiel mit den Gefühlen ist einfach immer gefährlich. Mir liegt die Aufklärung da doch näher.
Kann man Demokratie emotional erzählen? Ist das die Aufgabe, die wir alle vor uns haben?
Also ich sehe das nicht als meine Aufgabe.
Ja.
Ich glaube, das wird schnell kitschig. Ja, natürlich kann man das emotional erzählen, weil es ist ja letztendlich auch eine Gesellschaftsform, die viele, viele Vorteile hat gegenüber der Diktatur, der Monarchie und so weiter. Aber ich fürchte, ich bin jetzt jemand, der da eher doch über die Ratio zu kriegen ist.
Und Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, dass es weitergeleitet wird, dass es gelesen wird, dass es geklickt wird, geteilt wird und auch deutlich über die im Kern rechtsextreme Bubble hinaus. Was sagt das eigentlich über die Zeiten, in denen wir leben? Was sagt das über die Erinnerungskultur der letzten Jahrzehnte? Haben Sie da eine Erklärung?
Da gibt es, glaube ich, mehrere Erklärungen. Also, dass bestimmte Dinge gigantische Klickzahlen im Netz erreichen, muss keine reale Entsprechung in der Gesellschaft haben. Also es gibt das einfach automatisiert, es gibt Bots und so weiter. Und das kann man auch relativ schnell, kriegt man das mit. Das hatte ich erst vor ein paar Tagen wieder, hat jemand einfach nur in einem Kommentarbereich sich über einen nicht deutsch klingenden Namen lustig gemacht, einer Person, die irgendwie halt eine andere Meinung hatte, und hat überhaupt kein Argument gebracht, sondern nur, ist aber ein komischer Name. Habe ich das mal angeklickt, was ist das für ein Profil? Das war überhaupt kein Profil. Es war in Russland situiert. Das einzige Bild war ein alter Mann vor einer eingeschneiten Straße mit einem alten russischen Auto. Das war es völlig klar, okay, das sind Fake-Profile, die mit genau solchen Sticheleien dann massiv agieren, und das gibt es massenhaft. Gut, das ist das eine. Man kann das nicht alles nur auf die Technologie schieben, obwohl diese Erregungsmaschine Internet definitiv auch technologisch ein Problem ist, weil sie eben Realitäten auch verzerrt. Es gibt aber ja auch schon lange bekannt, auch einfach die politische Technik, Erregungszustände immer am Kochen zu halten. Und dann ist die Rechte ja letztendlich, im Prinzip arbeitet jeder Populismus genau damit. Und die Rechte hat dann eine Meisterschaft auch entwickelt, auch schon in den 20er, 30er Jahren, selbstverständlich. Und diese Methoden kennt man, die sind historisch erprobt. Und man kann dann natürlich mit der richtigen Agitationstechnik und der richtigen Agitationsbreite auch aus durchaus realen Missständen dann einen Daueraufreger machen. Und das sehen wir, glaube ich, seit vielen Jahren. Also wir leben in einer Zeit mehrfacher Krisen. Also wir erleben auf der einen Seite einen großen technologischen Umbruch, der wahrscheinlich sicher vergleichbar ist mit der industriellen Revolution. Also wir nämlich über die jetzige nächste digitale Revolution im Sinne von KI und Robotik und auch die Fusion, die da stattfindet, kriegen wir in Echtzeit in der Ukraine auf dem Schlachtfeld gerade. Ja, also da findet wirklich etwas statt, was das Gesicht der Welt verändern wird. Das ist das eine. Wir haben eine Phase der Wirtschaftskrisen, die aber eher aus dem Liberalismus selbst heraus generiert wurde. Also große Finanzkrise 2008 beispielsweise. Wir haben reale Unsicherheiten über Klimakatastrophe, über Kriege, die aber häufig auch eng zusammenhängen. So, all das hat natürlich das Feld bereitet für politische Kräfte, die sagen, nein, jetzt hier ist Schluss mit Kooperation. Keine regelbasierten Ordnungen mehr. Jeder ist sich selbst der Nächste. Der Stärkere möge gewinnen. Ja, also quasi ein Wiederkehr auch des sozialdarwinistischen Denkens, verbunden mit imperialen Aspekten. Also auch Trump hat ja seinen Isolationismus längst aufgegeben. Putin agiert ähnlich, beziehungsweise nicht ähnlich, sondern noch härter. Es gibt einfach sehr, sehr viele externe Krisen und diese Dynamik. Ich denke, die schaffen natürlich auch eine bestimmte Bedürfnislage und die wird dann auch vom Populismus und vor allem von der Rechten dann virtuos bespielt.
Sie haben die USA angesprochen. Auch dazu hat mein Kollege Florian Wigge im letzten Podcast hier unserer Reihe mit Annika Brockschmidt über die Umdeutung von Werten und Begriffen durch den christlichen Nationalismus schon gesprochen. Und ich weiß, dass es auch ein Thema ist, das mit Ihrem neuen Buch verwandt ist. Da können Sie gleich gerne auch nochmal was zu sagen. Meine Frage vielleicht vorher noch, diese Narrative, diese Umdeutung der Geschichte, die, von denen Sie gerade schon sprachen und die besonders Deutschland betreffen, wie regional, national oder eben doch auch international sind die eigentlich? Entsteht das alles in Deutschland? Wo gibt es auch europäisch oder auch global Strömungen, die dann vielleicht auch recht ähnlich sind?
Nein, das ist keineswegs ein deutsches Phänomen. Ich würde sogar sagen, dass es in Deutschland eher noch gebremst funktioniert, weil man sich hier mehrere Jahrzehnte unter großen Schmerzen, das war überhaupt kein selbstverständlicher Prozess, aber dann doch kritisch mit der eigenen Geschichte auseinandergesetzt hat, was vielleicht anderen Gesellschaften durchaus auch gut gestanden hätte. Das ist auch eine Aussage, die man im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen bekommt. Sie hätten sich beispielsweise für das britische Kolonialreich mal eine ähnliche Selbstkritik gewünscht. Und das muss nicht heißen, dass das dann identisch sein muss mit dem Nationalsozialismus. Insofern, ja, es gibt diese Bedürfnisse, denke ich, global. Und also das Bedürfnis nach einer sauberen Geschichte oder nach einer Zukunft, die sich an einer Vergangenheit orientiert, die es gar nicht gegeben hat, dann schauen wir mal die Bildwelten an, mit denen amerikanische Behörden gerade operieren, also ob das diese ICI-Behörde ist oder andere. Da wird ja so eine hochfordistische Welt, ja, das ist eine Mischung aus faschistischer Ästhetik und ein wenig stalinistischer Prollkult, ja, also da wird dann der muskulöse weiße Arbeiter, am besten Stallarbeiter, der an irgendeinem Bauwerk, Staudamm, was weiß ich, vor strahlender Sonne, und dann wird irgendwo noch die heile Familie eingeblendet. Also das sind ganz klassische Bildwelten, aus denen ganz weite Bereiche der realen amerikanischen Gesellschaften auch historisch einfach ausgeblendet werden. Ja, da sind keine Nicht-Weißen mehr auf dem Bild als ein Beispiel. Dabei war das selbstverständlich. Ich meine, die Eisenbahnen wurden von asiatischen, von chinesischen Arbeitskräften ganz wesentlich mitgebaut, also um nur ein Beispiel zu nennen. Aber es wird eine Gesellschaft, eine reine Gesellschaft plötzlich konstruiert, zu der man wieder zurück möchte, die es aber so nie gab, die man vor allem nur unter dem Einsatz von massiver Gewalt wird erreichen können. Also neue Segregationen, Isolationen und Ähnliches. Wir haben weltweit eine fatale Fusion von Nationalismus und radikalen religiösen Interpretationen. Gut, müssen wir gar nicht so weit gehen. Ja, dann schauen wir die Türkei unter Erdogan an, also wo ja genau auch der Nationalismus eine große Rolle spielt. Schauen wir die größte Demokratie der Welt an, Indien, ja, der Hindu-Nationalismus. Das sind reale Faktoren einfach. Im Kleinen, weil es ein winziges Land ist, Israel, wo das auch eine große Rolle spielt und das Land ja eigentlich eine völlig andere Geschichte erstmal hatte. Die USA sind sehr stark dabei. Polen kennt solche. Ich meine, wir können jetzt quasi jedes Land aufzählen. Ja, das ist dieses Zusammengehen von neuen fundamentalistischen Auslegungen der Religion plus Nationalismus. Wobei das ja zwei Faktoren sind, die immer parallel liefen. Also es war immer eher eine gute Ehe als eine Feindschaft unter diesen Faktoren. Und das sehe ich gerade seit einigen Jahren einen globalen Trend, also verbunden mit dem Rückbau der Demokratie, natürlich verbunden mit dem Rückbau von Minderheitenschutz, was ja ein wesentliches Element der Demokratie ist. Also der Trend geht eher zu einer plebiszitären Mehrheitsdiktatur, die entsprechend durch Hightech und Propaganda abgesichert wird. Und dann gibt es zwei Varianten, entweder eine auf der Basis einer völlig entfesselten freien Wirtschaft, das wäre das amerikanische Modell, oder auf der Basis eines ganz klassisch autoritären Staates, wie er sich dann in Russland zeigt.
Das heißt, wem immer revisionistische Geschichtsbilder begegnen, hat sozusagen dahinter diese Vision von Extremismus, von Demokratie als Irrweg, von Feindbildern, gewaltlegitimierenden Szenarien, die dann sozusagen mit dranhängen. Das ist vielleicht, sich das bewusst zu halten, ist vielleicht noch etwas leichter, als für jeden dieser historischen Zusammenhänge immer in der Lage zu sein, den kompletten Überblick zu haben. Das ist ja für Menschen, die nicht besonders ihre Zeit mit Geschichte verbringen, ja auch gar nicht leistbar. Aber sozusagen das schnell zu erkennen, welche Weltsicht oder welche Werte oder auch welche Zukunftsszenarien hier angeboten werden, wäre ja vielleicht schon mal ein kleiner Schritt, auch wenn man das noch nicht genau dekonstruieren kann und widerlegen kann.
Ja, aber da beschreiben Sie eigentlich auch das Wesentliche, also das Grundprogramm. Es gibt da eben einen großen Unterschied, ob ich mir Geschichte mythologisch aneigne oder ob ich sie mir über Quellenstudium und eine Reflexion aneigne. In der Mythologie habe ich im Prinzip ein immer wiederkehrendes Motiv. Die Geschichte ist quasi dem Einwirken der Menschen enthoben. Das heißt, und das ist ein Geschichtsbild, wie es sich eigentlich sofort immer wieder in Nationalismus, aber auch in religiösen, fundamentalistischen Weltbildern immer wieder zeigt, im historischen Prozess materialisiert sich ein überhistorisches Schicksal. Das ist eigentlich das klassische Denken in diesem Bereich, und diese Veranlagung, das kann dann ein Geist sein oder auch aus der Natur, ja, dann sind wir sofort in der Rassentheorie. Diese Veranlagung, die sucht sich quasi als Exekutoren dann die Menschen, sprich die Völker, die dann darin ihre ewig angelegten Charaktereigenschaften offenbaren. Also in der Geschichte materialisiert sich etwas, worauf Mensch, Gesellschaft, Handeln eigentlich gar keinen Einfluss hat. Oder den Einfluss nur so weit, dass entweder dieses Schicksal erfüllt wird oder nicht erfüllt wird. So, das wäre der klassische mythologische Zugriff. Ja, das ist dann der ewige Auftrag der Deutschen in der Geschichte oder der ewige Auftrag des heiligen Russlands in der Geschichte und. Das ist natürlich hochgradig metaphysisch. Und dann können wir aber das andere Modell betrachten. Das wird Sie jetzt nicht wundern, dass ich das natürlich bevorzuge und sage, nein, Geschichte ist natürlich ein Handlungsort, strukturiert sich vor allem auch auf der einen Seite durch Tradition, also Dauer. Ja, wir haben die Longue Durée natürlich und wir haben das Ereignis. Also wir haben dann auch den Umschlag, der schnell sein kann, der augenblicklich punktuell sein kann. Ja, und das ist überhaupt kein Außerweltliches, was sich da materialisiert in der Geschichte, sondern die Geschichte liegt in den Händen der Akteure. Und das ist das Wesentliche. Und da haben wir aber schon die grundsätzliche Entscheidung, ja, über Mitgestaltung oder über Schicksalsgläubigkeit. Und da sind wir schon in der Frage von Demokratie oder nicht.
Sie sitzen ja heute hier in der Körperstiftung. Wir im Bereich Geschichte und Politik, unter anderem den deutschen Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten, der seit mehr als 50 Jahren jungen Menschen sagt, mach mal ein Projekt zur Familiengeschichte und schau dir an, dass einfache Menschen durch Entscheidungen in der Vergangenheit die Läufe der Zeit verändert haben, im Guten oder im Schlechten, aber sozusagen eben genau zu zeigen, Geschichte sind Entscheidungen. Und es ist eben nicht nur ein Fluss, in dem man mitschwimmen muss. Das macht ja vielleicht schon mal ein bisschen so einen anderen Mindset, wenn man das einmal erfahren hat.
Es ist natürlich ein Wechselspiel. Also natürlich sind wir alle in bestimmte Zeiten reingeworfen. Das ist zweifelsohne so. Und die Menschen in 200 Jahren werden wahrscheinlich über Dinge, die wir ganz großartig finden, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber gut, da ist man selbstverständlich auch Produkt der eigenen Zeit. Es gibt den Zeitgeist. Es gibt die Rahmenbedingungen, die sind schwer zu sprengen, aber man kann sie dann dennoch sprengen, sonst wäre ja überhaupt keine Entwicklung möglich gewesen in der Geschichte der Menschheit. Es gibt keine Schicksalshaftigkeit, es gibt auch keine unbegrenzte freie Handlung darin. Aber irgendwo dazwischen kann man eben operieren und sie vielleicht tatsächlich auch sprengen und verändern. Dann werden neue Grenzen da sein und so weiter. Es ist eben nicht so, dass sich ein äußeres Schicksal in uns allen irgendwie vollzieht und man letztendlich in einer Passivität verharrt und das ausführt, was die angeblichen Agenten dieses Schicksals einem erzählen.
Und wie persönlich pessimistisch oder optimistisch sind Sie?
Ich weiß jetzt nicht, ob Pessimismus oder Optimismus da die richtigen Stichworte sind. Es gibt reale Gefahren. Und es gibt Handlungsmöglichkeiten gegen diese Gefahren. Und das ist einer der Gründe, warum ich dann hier sitze oder warum ich meine Bücher schreibe. Aber ich bin da weder im guten noch im schlechten Sinne schicksalsergeben. Ich denke nicht, dass sich in der Geschichte automatisch die Vernunft vollzieht und der Weltgeist dann so immer weiter an sein Ziel kommt. Und ich denke aber auch nicht, dass es zwangsläufig einen katastrophischen Verlauf geben muss. Und natürlich wird es immer wieder Brüche geben, alleine durch technologische Entwicklungen. Vielleicht bin ich sogar neugierig, wie es weitergeht. Aber es gibt keinen Grund, die Flinte ins Korn zu werfen.
Also auf jeden Fall möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns heute geholfen haben, noch ein bisschen sensibler zu sein für Motive, Sprachbilder, Narrative, Beispiele, die Marker sein können für einen Geschichtsrevisionismus oder für ein Geschichtsbild, das eben nicht in eine selbst auch mitzugestaltende Zukunft führt, sondern die in eine Passivität, eine Hilflosigkeit drängt und unsere Demokratie nicht stärken wird und das Zusammenhalt nicht stärken wird, sondern dafür eine Gefahr darstellen wird. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren, Volker Weiß, und für das Gespräch. In der nächsten Folge ein kleiner Ausblick vielleicht noch von unserem Podcast wird mein Kollege Felix Fug eine Folge aufnehmen, in der es auch wieder um Geschichtsbilder gehen wird, diesmal mit dem Schwerpunkt, wie sie sich in Architektur manifestieren, also als Fassadenpolitik. Und bis dahin bedanke ich mich auch für Ihr Interesse. Sie finden in den Shownotes alle weiterführenden Informationen zu unserem Gast Volker Weiß, auch zu unseren heutigen Themen und der Arbeit, die wir hier im Bereich Geschichte und Politik machen. Und schauen Sie gern auch rein, ob es noch andere Folgen gibt aus unserer Reihe, die für Sie vielleicht auch interessant sein können. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen oder auch, wenn Sie Lust haben, uns ein Feedback zu schreiben. Die Adresse dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Bleiben Sie uns verbunden. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Alles Gute und tschüss.